Daenerys. Die Kerze war fast niedergebrannt. Es blieb nur noch ein Zoll, der aus einer Pfütze geschmolzenen Wachses ragte und sein Licht über das Bett der Königin ausbreitete. Die Flamme hatte schon zu flackern begonnen.
»Sie wird schon bald ausgehen«, erkannte Daenerys, »und dann wird eine weitere Nacht zu Ende sein.«
Die Dämmerung kam stets zu früh. Sie hatte nicht geschlafen, konnte nicht schlafen, wollte nicht schlafen. Sie hatte nicht einmal gewagt, die Augen zu schließen aus Angst, es würde schon morgen sein, ehe sie sie wieder aufschlug. Wenn sie doch die Macht hätte, ihre Nächte ewig dauern zu lassen. Doch sie konnte lediglich versuchen, wach zu bleiben und auch noch den letzten süßen Augenblick zu genießen, ehe der Tagesanbruch sie in nicht mehr als verblassende Erinnerungen verwandelte. Neben ihr schlief Daario Naharis so friedlich wie ein neugeborener Säugling. Er habe eine Gabe fürs Schlafen, hatte er geprahlt und auf seine überhebliche Art gelächelt. Er könne im Feld genauso gut im Sattel schlafen wie im Bett, behauptete er, und sei stets gut ausgeruht, sobald es zum Kampf kam. Sonne oder Sturm machten keinen Unterschied. »Einem Krieger, der nicht schlafen kann, fehlt bald die Kraft zum Kampf«, sagte er. Er wurde auch nie von Albträumen geplagt. Als Dany ihm erzählte, dass Servin vom Spiegelschild von den Geistern all der Ritter, die er erschlagen hatte, heimgesucht wurde, hatte Daario nur gelacht. »Wenn jene, die von meiner Hand gefallen sind, mich belästigen, töte ich sie eben noch einmal.«
»Er hat das Gewissen eines Söldners«, begriff sie da, »also gar keins.«
Daario lag auf dem Bauch. Das leichte Leinenlaken hatte sich um seine langen Beine gewickelt, sein Gesicht war halb in den Kissen begraben. Dany strich mit der Hand über seinen Rücken und fuhr die Linie seines Rückgrats ab. Seine Haut war glatt unter ihren Fingern, beinahe haarlos.
»Seine Haut ist aus Seide und Satin.«
Sie liebte es, ihn mit den Fingern zu berühren. Sie liebte es außerdem, ihm durchs Haar zu streichen, ihm die Waden nach einem langen Tag im Sattel durchzukneten, seinen Schwanz in die Hand zu nehmen und zu spüren, wie er zwischen ihren Fingern steif wurde. Wäre sie eine gewöhnliche Frau gewesen, hätte sie ihr Leben gern damit verbracht, Daario zu streicheln, seine Narben nachzuzeichnen und sich die Geschichten anzuhören, wie er sich jede einzelne erworben hatte.
»Ich würde meine Krone aufgeben, wenn er mich darum bitten würde«, dachte Dany.
Aber er hatte sie nicht gefragt und würde sie niemals fragen. Daario mochte Liebesschwüre flüstern, wenn sie beide eins waren, aber sie wusste, dass es die Drachenkönigin war, die er liebte.
»Wenn ich meine Krone aufgeben würde, würde er mich nicht mehr wollen.«
Außerdem verloren Könige zusammen mit ihren Kronen oftmals auch den Kopf, und sie sah keinen Grund, weshalb es sich bei einer Königin anders verhalten sollte. Die Kerze flackerte ein letztes Mal und erlosch. Ertrunken im eigenen Wachs. Dunkelheit verschlang das Federbett und seine beiden Bewohner und kroch bis in die hinterste Ecke der Kammer. Dany schlang die Arme um ihren Hauptmann und drückte sich an seinen Rücken. Sie sog seinen Duft ein, genoss die Wärme seines Fleisches und die Berührung seiner Haut.
»Vergiss ihn nie«,
mahnte sie.
»Vergiss nie, wie er sich angefühlt hat.«
Sie küsste ihn auf die Schulter. Daario wälzte sich zu ihr herum und hatte die Augen geöffnet.
»Daenerys«, er lächelte träge.
Das war eine weitere Gabe. Er wachte plötzlich auf und war vollkommen wach wie eine Katze.
»Dämmert es schon?«
»Noch nicht. Wir haben noch eine Weile.«
»Du lügst. Ich kann deine Augen sehen. Das könnte ich nicht, wenn es noch finstere Nacht wäre, oder?«
Daario strampelte sich aus dem Laken frei und setzte sich auf.
»Halblicht. Bald ist es Tag.«
»Ich möchte nicht, dass diese Nacht endet.«
»Nein? Und wieso nicht, meine Königin?«
»Das weißt du doch ganz genau.«
»Die Hochzeit?«
Er lachte. »Heirate mich an seiner Stelle.
Du weißt, dass ich das nicht kann.«
»Du bist eine Königin. Du kannst tun, was immer du willst.«
Er strich mit der Hand über ihr Bein.
»Wie viele Nächte bleiben uns noch?«
»Zwei, Nur noch zwei.
Du weißt das so gut wie ich. Diese Nacht und die nächste Nacht, und dann müssen wir aufhören.
Heirate mich, und wir haben alle Nächte der Welt für uns.
Ich würde, wenn ich könnte.
Karl Drogo war ihre Sonne, ihre Sterne gewesen, aber er war schon so lange tot, dass Daenerys fast vergessen hatte, wie es sich anfühlte, wenn man liebte und geliebt wurde. Dario hatte ihr geholfen, sich daran zu erinnern.
»Ich war tot, und er hat mich ins Leben zurückgeholt. Ich habe geschlafen, und er hat mich geweckt, mein tapferer Hauptmann.«
Trotzdem wurde er in letzter Zeit ein wenig zu kühn. An dem Tag, an dem er von seinem letzten Ausfall zurückgekehrt war, hatte er ihr den Kopf eines junkischen Fürsten zu Füßen geworfen und sie in der Halle vor aller Welt geküsst, bis Sir Barristan Selmy sie beide auseinandergezerrt hatte. Sir Großvater war so zornig gewesen, dass Dany befürchtet hatte, es könnte Blut fließen.
»Wir können nicht heiraten, mein Liebster, du kennst den Grund.«
Er stieg aus dem Bett. »Dann heirate ruhig, Hitzda. Ich werde ihm ein hübsches Paar Hörner zur Hochzeit aufsetzen. Die Männer der Giskari stolzieren doch so gerne mit ihren Hörnern herum. Sie machen sie sich aus ihrem eigenen Haar mit Kämmen und Wachs und heißen Scheren.«
Dario hatte seine Hose gefunden und zog sie an. Mit Unterwäsche hielt er sich nicht auf.
»Nach meiner Heirat wird es Hochverrat sein, mich zu begehren.«
Dany zog sich die Decke über die Brüste.
»Dann werde ich eben zum Verräter.«
Er zog sich das blaue Seidenhemd über und strich sich die Spitzen seines Bartes mit den Fingern glatt. Für sie hatte er ihn frisch gefärbt und das Violett gegen Blau getauscht, das er auch bei ihrer ersten Begegnung getragen hatte.
»Ich rieche nach dir«, sagte er, schnüffelte an seinen Fingern und grinste.
Dany liebte es, wie sein Goldzahn glänzte, wenn er lächelte. Sie liebte die feinen Haare auf seiner Brust, sie liebte die Kraft seiner Arme, sie liebte den Klang seines Lachens, sie liebte es, wie er ihr in die Augen sah und ihren Namen sagte, wenn er mit seinem Schwanz in sie eindrang.
»Du bist wunderschön«,
platzte es aus ihr heraus, als sie ihm dabei zusah, wie er seine Reitstiefel anzog und verschnürte. Manchmal hatte er ihr erlaubt, das für ihn zu tun, aber heute nicht schien es.
»Das ist auch bald vorbei.«
»Nicht schön genug für eine Heirat.« Dario nahm seinen Schwertgurt vom Haken.
»Wo gehst du hin?«
»Hinaus in deine Stadt«, sagte er, »um einen oder zwei Krüge zu trinken und dann einen Streit anzufangen. Es ist zu lange her, seit ich zum letzten Mal einen Mann getötet habe. Vielleicht sollte ich deinen Verlobten aufsuchen.«
Dany warf ein Kissen nach ihm. »Lass Hitzda in Ruhe. Wie meine Königin befiehlt, wirst du heute Hof halten?«
»Nein. Übermorgen werde ich eine verheiratete Frau sein und Hitzda wird dann König sein. Soll er doch Hof halten. Es ist sein Volk.«
»Ein Teil gehört zu ihm, ein Teil zu dir. Diejenigen, die du befreit hast.«
»Kritisierst du mich etwa?«
»Diejenigen, die du deine Kinder nennst, sie wollen ihre Mutter.«
»Tatsächlich, du kritisierst mich.«
»Nur ein bisschen, mein strahlendes Herz. Wirst du kommen, wenn Hof gehalten wird?«
»Nach meiner Hochzeit vielleicht, nach dem Frieden.«
»Dieses Danach, von dem du immer sprichst, wird es nicht geben. Du solltest Hof halten. Meine neuen Männer glauben mir nicht, dass es dich wirklich gibt, die von den Verwehten übergelaufen sind. Die meisten sind in Westeros geboren und aufgewachsen und stecken voller Geschichten über die Targaryens. Sie wollen euch mit eigenen Augen sehen. Der Frosch hat ein Geschenk für dich.«
»Der Frosch?« sagte sie kichernd. »Und wer wäre das?«
Er zuckte mit den Schultern. »Irgendein dornischer Junge. Er ist der Knappe von dem großen Ritter, den sie Gründarm nennen. Ich habe ihm gesagt, er könne mir sein Geschenk geben und ich würde es aushändigen. Aber darauf hat er sich nicht eingelassen.«
»Oh, das scheint mir ein kluger Frosch zu sein. Gib mir das Geschenk.«
Sie warf noch ein Kissen nach ihm. »Hätte ich es je zu sehen bekommen?«
Dario strich sich den goldenen Schnauzbart.
»Würde ich meine süße Königin bestehlen? Wenn es ein Geschenk wäre, das deiner würdig ist, hätte ich es persönlich in deine sanften Hände gelegt.«
»Als Beweis deiner Liebe?« Dazu werde ich nichts sagen. Aber ich habe ihm gesagt, er könne es dir selbst überreichen. Du wirst doch Dario Naharis nicht als Lügner dastehen lassen.
Dani war nicht in der Lage, sich ihm zu widersetzen. Wie du willst. Bring deinen Frosch morgen zum Hof, die anderen auch, die beste Rosi.
Es wäre schön, die gemeine Zunge aus einem anderen Mund als dem von Sir Barristan zu hören.
Wie meine Königin befiehlt.
Dario verneigte sich tief, grinste und verließ mit wehendem Mantel das Zimmer. Dani saß im zerwühlten Bett, schloss die Arme um die Knie und fühlte sich so einsam und verlassen, dass sie nicht hörte, wie Missandei leise mit Brot und Milch und Feigen hereinkam.
»Euer Gnaden, geht es euch nicht gut?
Tief in der Nacht hat diese hier euch schreien gehört.« Dani nahm eine Feige. Sie war schwarz und prall und noch feucht vom Tau.
»Wird Hitzda mich je zum Schreien bringen?«
»Es muss der Wind gewesen sein, den du gehört hast.«
Sie biss ab, aber die Frucht hatte ihren Geschmack verloren, nun, da Dario gegangen war. Seufzend erhob sie sich, rief Irri zum Ankleiden und ging dann hinaus auf die Terrasse. Sie war von Feinden umzingelt. Vor der Küste kreuzten nie weniger als ein Dutzend Schiffe. An manchen Tagen waren es sogar 100, wenn die Soldaten von Bord gingen. Die Junkai brachten sogar Holz über das Meer heran. Hinter ihren Gräben bauten sie Katapulte, Skorpione und hohe Trieböcke. In ruhigen Nächten konnte sie das Hämmern durch die warme, trockene Luft hören.
Allerdings keine Belagerungstürme, keine Ramböcke.
Sie würden nicht versuchen, Miren zu stürmen. Sie würden hinter ihrem Belagerungsring warten und Steine schleudern, bis Hunger und Krankheit ihr Volk in die Knie gezwungen hatten.
»Hitzda wird mir Frieden bringen, das muss er.«
An diesem Abend brieten ihr die Köche ein Zicklein mit Datteln und Karotten, doch Dani konnte nur einen kleinen Bissen davon essen. Bei der Aussicht, erneut mit Miren zu ringen, fühlte sie sich erschöpft. Sie konnte nur schlecht einschlafen, auch nachdem Dario zurückgekehrt war, und zwar so betrunken, dass er kaum noch stehen konnte. Unter ihrer Decke warf sie sich hin und her und träumte, dass Hitzda sie küssen würde, aber seine Lippen waren blau und geschwollen, und als er in sie hineinstieß, war seine Männlichkeit kalt wie Eis. Sie setzte sich mit zerzaustem Haar und verheddertem Bettzeug auf. Ihr Hauptmann schlief neben ihr, und doch war sie allein. Sie hätte ihn am liebsten geschüttelt, damit er aufwachte, sie im Arm hielt, sie fickte und ihr zu vergessen half. Aber sie wusste, wenn sie das tat, würde er nur lächeln und gähnen und sagen,
»Es war nur ein Traum, meine Königin, schlaf weiter.«
Stattdessen warf sie sich einen Kapuzenmantel um und trat hinaus auf die Terrasse. Sie ging zur Brüstung und schaute hinunter auf die Stadt, wie sie es schon hunderte Male zuvor getan hatte.
»Das wird niemals meine Stadt werden, niemals meine Heimat.«
Im blassen Rosa der Dämmerung war sie immer noch auf ihrer Terrasse und schlief auf dem Gras unter einer Decke aus feinem Tau.
»Ich habe Dario versprochen, heute Hof zu halten«, sagte sie ihren Zofen, als sie sie weckten. »Helft mir, meine Krone zu finden. Ach, und ich brauche etwas zum Anziehen, etwas Leichtes und Kühles.«
Eine Stunde später stieg sie hinunter.
»Alle knien vor der Aenerys Sturmtochter, die Unverbrannte, Königin von Meren, Königin der Andalen und der Reuna und der ersten Menschen, Khaleesi des großen Grasmeers, Sprengerin der Ketten und Mutter der Drachen«, verkündete Missanda ihren Eintritt.
Retznak Moretznak verneigte sich und strahlte. »Euer Herrlichkeit, ihr werdet jeden Tag schöner. Mir scheint die Vorfreude auf eure Hochzeit, verleiht euch diesen Glanz. O meine leuchtende Königin!«
Dani seufzte.
»Ruf die ersten Bittsteller herein!«
Sie hatte schon so lange nicht mehr Hof gehalten, dass ein überwältigender Andrang herrschte. Der hintere Teil des Saals war voll mit Menschen, und es gab Streit wegen der Reihenfolge. Natürlich war es Galazza Galare, die vortrat mit hoch erhobenem Kopf, das Gesicht hinter einem schimmernden grünen Schleier verborgen.
»Vielleicht wäre es am besten, wenn wir uns unter vier Augen unterhalten könnten,
o Strahlende!« »Ich wünschte, ich hätte Zeit dafür«, erwiderte Dani süß. »Ich werde mich morgen vermählen.«
Ihr letztes Treffen mit der grünen Grazie war nicht gut verlaufen. »Was möchtet ihr von mir?«
»Ich möchte mit euch über die Anmaßungen eines gewissen Söldnerhauptmanns sprechen.«
»Sie wagt es mir, das vor dem versammelten Hofe ins Gesicht zu sagen?« In Dani wallte Zorn auf. »Sie hat Mut. So viel will ich ihr zugestehen. Aber wenn sie denkt, ich würde mich erneut zurechtweisen lassen, kann sie sich nicht mehr irren.«
»Der Verrat des braunen Ben Pflum hat uns alle schockiert«, sagte sie, »aber eure Warnung kommt zu spät. Und jetzt werdet ihr gewiss in euren Tempel zurückkehren und um Frieden beten wollen.«
Die grüne Grazie verneigte sich.
»Und auch für euch werde ich beten.«
»Ein weiterer Schlag ins Gesicht«, dachte Dani, der die Röte ins Gesicht stieg. Und dann folgte die Langeweile, die die Königin zu gut kannte. Sie saß auf ihren Kissen, hörte zu und wippte ungeduldig mit einem Fuß. Mittags brachte Gigi einen Teller mit Feigen und Schinken. Die Bittsteller wollten kein Ende nehmen. Für zwei, die sie lächelnd verabschieden konnte, ging einer mit roten Augen oder gemurmelten Worten auf den Lippen. Es war kurz vor Sonnenuntergang, als Dario Nahares mit seinen neuen Sturmkrähen erschien, den Westerosi, die von den Verwehten zu ihm übergelaufen waren. Dani ertappte sich dabei, sie zu betrachten, während ein weiterer Bittsteller sein Anliegen vortrug und dabei nicht zum Ende kam.
»Sie gehören zu meinem Volk. Ich bin ihre rechtmäßige Königin.«
Sie sahen aus wie ein heruntergekommener Haufen, aber was sollte man von Söldnern sonst erwarten? Der Jüngste mochte kaum ein Jahr älter sein als sie, der Älteste hatte sicherlich schon 60 Namenstage gefeiert, einige stellten ihren Reichtum zur Schau, goldene Armringe, Gewänder aus Seide mit Silber beschlagene Schwertgurte, Plündergut. Überwiegend trugen sie jedoch schlichte Kleider, denen man ansah, dass sie schon lange getragen wurden. Als Dario sie nach vorn brachte, erkannte sie, dass einer von ihnen eine Frau war, groß und blond und ganz in Kettenhemd.
»Die hübsche Meres«,
nannte ihr Hauptmann sie, wenngleich Dani hübsch als allerletztes zu ihr eingefallen wäre. Sie war 1,80 Meter groß, hatte keine Ohren, eine aufgeschlitzte Nase, tiefe Narben auf beiden Wangen und die kältesten Augen, die Dani je gesehen hatte. Und was den Rest betraf. Hugo Hungerfurt war schmal und düster, hatte lange Beine und ein langes Gesicht und trug prachtvolle Kleidung, die ihre besten Tage hinter sich hatte. Weber war kurz und muskulös und hatte Spinnen auf Kopf und Brust und Arme tätowiert. Der rotgesichtige Orson Stein behauptete, ein Ritter zu sein, ebenso wie der schlagsige Lucifer Lang. »Will aus dem Wald«, grinste sie lüstern an, als er das Knie beugte. Dick Strohs Augen waren blau wie Kornblumen, sein Haar so weiß wie Flachs und hatte ein verstörendes Lächeln. Ingvar Hans verbarg sein Gesicht hinter einem struppigen orangefarbenen Bart und nuschelte unverständlich. »Er hat sich in seiner ersten Schlacht die halbe Zunge abgebissen«, erklärte Hungerfort ihr. Die Dornischen machten einen anderen Eindruck.
»Wenn es euch gefällt, euer Gnaden«, sagte Dario, »hier hätten wir Gründarm, Gerold und Frosch.«
Gründarm war riesig und kahl wie ein Stein, und seine Arme waren dick genug, um sich selbst mit denen des starken Belvas messen zu können. Gerold war ein großer, schlanker Jüngling, er hatte Sonnensträhnen im Haar und lachende blaugrüne Augen.
»Ich möchte wetten, dieses Lächeln hat schon vielen Mädchen das Herz gebrochen.«
Sein Mantel war aus weicher brauner Wolle mit Sandseide gesäumt, ein Gewand, das sich sehen lassen konnte. Frosch, der Knappe, war der jüngste der drei und machte am wenigsten Eindruck auf sie. Er schien ihr ein ernster, steifer Bursche zu sein, mit braunem Haar und braunen Augen. Er hatte ein kantiges Gesicht, eine hohe Stirn, ein kräftiges Kinn und eine breite Nase. Mit den Stoppeln auf Wangen und Kinn wirkte er wie ein Junge, der sich zum ersten Mal einen Bart stehen lassen will. Dani hatte nicht die leiseste Ahnung, weshalb ihn jemand Frosch nennen sollte.
»Vielleicht kann er weiter springen als alle anderen.«
»Ihr dürft euch erheben«, sagte sie. »Dario hat mir erzählt, ihr seid aus Dorne zu uns gekommen. Dornische sind stets willkommen an meinem Hofe. Sanspir blieb meinem Vater treu ergeben, als der Usurpator ihm den Thron raubte. Gewiss habt ihr große Gefahren auf euch genommen, um zu mir zu gelangen.« »Zu viele«, sagte Geralt, der Gutaussehende mit den Sonnensträhnen. »Wir waren zu sechst, als wir aus Dorne aufgebrochen sind, euer Gnaden. Mein Beileid für eure Verluste.« Die Königin wandte sich seinem großen Gefährten zu. »Gründarm ist ein eigenartiger Name.«
»Ein Scherz, euer Gnaden, von der Überfahrt. Ich war den ganzen Weg von Volantes her grünkrank. Das Heben und Senken hat, nun, ich sollte nicht darüber reden.«
Dani kicherte. »Ich glaube, ich kann es mir schon vorstellen, Sir. Es ist doch Sir, oder? Dario hat mir berichtet, ihr wäret ein Ritter.«
»Wenn es euer Gnaden gefällt, wir sind alle drei Ritter.«
Dani sah Dario an und bemerkte den Zorn, der über sein Gesicht huschte.
Das hat er nicht gewusst.
»Ich kann Ritter gebrauchen«, sagte sie. Sir Barristons Misstrauen war geweckt.
»Ein Ritter zu sein, kann man leicht behaupten, so fern von Westeros. Seid ihr bereit, diese Behauptung mit Schwert oder Lanze zu verteidigen?«
»Wenn es sein muss«, antwortete Geralt. »Allerdings wird es wohl keiner von uns mit Barristan dem Kühnen aufnehmen können. Euer Gnaden, ich bitte um Verzeihung, aber wir sind unter falschen Namen vor euch getreten.« »Ich kenne noch jemanden, der das einst getan hat«, sagte Dani. »Einen Mann namens Arstan Weißbart. So verratet mir eure richtigen Namen.« »Mit Freuden. Aber mit der Bitte um königliche Nachsicht gäbe es vielleicht einen Ort, wo wir vor weniger Augen und Ohren reden könnten.«
»Spiele in Spielen.«
»Wie ihr wünscht. Skahats, schafft mir die Leute hinaus.« Der Schurschädel brüllte Befehle. Seine Messingtiere erledigten den Rest und scheuchten die anderen Westerosi sowie die restlichen Bittsteller aus der Halle. Ihre Ratgeber blieben. »Jetzt verratet mir eure Namen«, verlangte Dani. Der hübsche junge Geralt verneigte sich. »Sehr gerres Trinkwasser, euer Gnaden. Mein Schwert gehört euch.« Gründarm verschränkte die Arme vor der Brust.
»Und mein Streithammer desgleichen. Ich bin Sir Archibald Ironwood.«
»Und ihr, Sir?« fragte die Königin den Jungen namens Frosch.
»Wenn es euer Gnaden gefällt, würde ich euch zunächst mein Geschenk überreichen.«
»Wie ihr wünscht«, sagte Daenerys neugierig, doch als Frosch auf sie zuging, trat Dario Naharis ihm entgegen und streckte die behandschuhte Hand aus. »Gebt mir dieses Geschenk!« Mit versteinertem Gesicht verneigte sich der stämmige Bursche, schnürte sich den Stiefel auf und zog ein vergilbtes Pergament aus einer versteckten Tasche im Schuh.
»Das ist euer Geschenk? Ein Fetzen mit Buchstaben?«
Dario riss dem Dornischen das Pergament aus der Hand, rollte es auf und betrachtete die Siegel und Unterschriften.
»Sehr hübsch all das Gold und die Bänder, aber ich kann euer Westerosi-Gekritzel nicht lesen.« »Gebt es der Königin«, befahl Sir Barristan, »sofort!«
Dani spürte den Zorn im Saal.
»Ich bin nur ein junges Mädchen, und junge Mädchen wollen ihre Geschenke«, sagte sie unbeschwert. »Dario, bitte! Ihr dürft mich nicht necken! Gebt es her!«
Das Pergament war in der gemeinen Zunge verfasst. Die Königin rollte es langsam auf und studierte die Siegel und Unterschriften. Als sie den Namen Sir Willem Durry entzifferte, begann ihr Herz schneller zu schlagen. Sie las das Schriftstück einmal und dann noch einmal.
»Dürften wir erfahren, was darin steht, euer Gnaden?« erkundigte sich Sir Barristan.
»Es ist ein geheimes Abkommen«, sagte Dani.
das in Braavos geschlossen wurde, als ich noch ein kleines Mädchen war. Sir William Durry hat es für uns unterschrieben, der Mann, der mich und meinen Bruder aus Dragonstone fortbrachte, ehe uns die Männer des Usurpators ergreifen konnten. Prinz Oberyn Martell hat für Dorne unterzeichnet und der Sea Lord von Braavos als Zeuge.« Sie reichte das Pergament Sir Barristan, damit er es selbst lesen konnte. »Das Bündnis soll durch eine Heirat besiegelt werden, heißt es. Im Gegenzug für Dornes Hilfe beim Sturz des Usurpators soll mein Bruder Viserys die Tochter von Fürst Doran Arianne zu seiner Königin nehmen.«
Der alte Ritter las den Vertrag langsam. »Hätte Robert davon gewusst, hätte er Sunspear zermalmt, wie einst Pike und Fürst Doran und der Roten Viper die Köpfe abgeschlagen. Und vermutlich auch dieser dornischen Prinzessin.«
»Ohne Zweifel war dies der Grund, weshalb Fürst Doran sich entschied, dieses Abkommen geheim zu halten«, meinte der Daenerys. »Wenn mein Bruder Viserys geahnt hätte, dass eine dornische Prinzessin auf ihn wartet, wäre er nach Sunspear übergesetzt, sobald er alt genug gewesen wäre, um sie zu heiraten. Und hätte dadurch Roberts Streithammer auf sich und ebenso auf Dorne gelenkt«, sagte Frosch. »Mein Vater war so geduldig, des Tages zu harren, an dem Prinz Viserys sein Heer aufgestellt hätte.«
»Euer Vater?«
»Fürst Doran.«
Er ging wieder auf ein Knie.
»Euer Gnaden, ich habe die Ehre, Quentin Martell zu sein, ein Prinz von Dorne und euer höchstergebener Untertan.«
Dani lachte. Dem dornischen Prinzen schoss die Röte ins Gesicht, während ihr Hof und ihre Ratgeber sie verwirrt ansahen. »O Strahlende!« fragte Skaats Schurschädel auf Giskari. »Warum lacht ihr?«
»Sie nennen ihn Frosch«, sagte sie, »und wir haben gerade erfahren, warum. In den sieben Königslanden gibt es Märchen von Fröschen, die sich als verzauberte Prinzen entpuppen, wenn sie von ihrer wahren Liebe geküsst werden.«
Sie lächelte die dornischen Ritter an und sprach in der gemeinen Zunge weiter.
»Verratet mir, Prinz Quentin, seid ihr verzaubert?«
»Nein, euer Gnaden,
das habe ich befürchtet.«
»Leider weder verzaubert noch bezaubernd. Wie schade, dass er der Prinz ist und nicht der mit den breiten Schultern und dem rotblonden Haar.«
»Ihr seid trotzdem gekommen, um euch einen Kuss zu holen. Ihr wollt mich heiraten. Ist es nicht so? Das Geschenk, das ihr mir bringt, das seid ihr selbst. Anstelle von Viserys und eurer Schwester müssen nun ihr und ich dieses Abkommen besiegeln, wenn ich Dorne will.«
»Mein Vater hoffte, ihr würdet mich als annehmbar betrachten.«
Dario Naharis lachte höhnisch. »Ich sage, ihr seid ein Welpe. Die Königin braucht einen Mann an ihrer Seite, keinen jammernden Knaben. Ihr kommt als Gemahl für eine Frau von ihrem Format nicht in Frage. Wenn ihr euch die Lippen leckt, schmeckt ihr da noch die Milch eurer Mutter?«
Ser Gerres Trinkwasser wurde rot angesichts dieser Worte. »Hütet eure Zunge, Söldner. Ihr sprecht zu einem Prinzen von Dorne.«
»Und zu seiner Amme, scheint mir.«
Dario strich mit den Daumen über seine Schwertgriffe und lächelte gefährlich.
Skahats schaute so finster drein, wie er es nur fertigbrachte. »Dieser Junge mag ein angemessener Gemahl für Dorne sein, aber Meereen braucht einen König von giskarischem Blut.«
»Ich habe von diesem Dorne gehört«, sagte Retznack Moretznack. »Dorne besteht aus Sand und Skorpionen und kahlen roten Bergen, die in der Sonne glühen.«
Prinz Quentin antwortete, »Dorne hat 50.000 Speere und Schwerter, die unserer Königin treu zur Seite stehen werden.« 50.000? Höhnte Dario. »Ich zähle 3.«
»Genug«, sagte Daenerys. »Prinz Quentin hat die halbe Welt durchquert, um mir sein Geschenk darzubieten, und ich lasse nicht zu, dass man ihn unhöflich behandelt.«
Sie wandte sich an die Dornischen.
»Ich wünschte, ihr wäret vor einem Jahr gekommen. Ich habe gelobt, den edlen Hitzdar zur Lorak zu heiraten.«
Ser Gerres sagte, »Es ist noch nicht zu spät.«
»Das zu beurteilen überlasst mir«, unterbrach ihn der Daenerys. »Retznack, Sucht Gemächer für den Prinzen und seine Gefährten, die ihrer hohen Geburt angemessen sind, und sorgt dafür, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Wie ihr wünscht, o Strahlende.
Die Königin erhob sich.
Dann wären wir für den Augenblick fertig.
Dario und Sir Barristan folgten ihr die Treppe hinauf zu ihren Gemächern.
»Das ändert alles«, sagte der alte Ritter.
»Es ändert gar nichts«, erwiderte Dani, als Irre ihr die Krone abnahm. »Was nützen uns drei Männer?«
»Drei Ritter«, sagte Selmy.
»Drei Lügner«, entgegnete Dario düster. »Sie haben mich getäuscht.«
»Und euch gekauft. Daran zweifle ich nicht.« Er machte sich nicht die Mühe, es abzustreiten. Dani entrollte das Pergament und betrachtete es erneut.
»Bravos! Das wurde in Bravos besiegelt, als wir in dem Haus mit der roten Tür wohnten.«
Warum beschlich sie dabei ein so seltsames Gefühl?
Plötzlich erinnerte sie sich an ihren Albtraum. Manchmal steckt Wahrheit in den Träumen.
Konnte Hizda zur Lorak im Dienste der Hexenmeister stehen? Bedeutete ihr Traum das? Konnte der Traum eine Botschaft enthalten? Wollten ihr die Götter sagen, Hizda fallen zu lassen und stattdessen diesen dornischen Prinzen zu heiraten? Irgendetwas rührte sich in ihrem Hinterkopf.
»Sir Barristan, welches Wappen hat das Haus Martell?«
»Eine strahlende Sonne, die von einem Speer durchbohrt wird.«
»Der Sohn der Sonne.«
Ein Schauder durchlief sie.
»Schatten und Geflüster.«
Was hatte Queite sonst noch gesagt?
»Die fahle Meere und der Sohn der Sonne. Es kam auch ein Löwe vor und ein Drache. Oder bin ich der Drache?«
»Hütet euch vor dem parfümierten Sehneschall.«
Daran erinnerte sie sich. »Träume und Prophezeiungen. Warum müssen sie stets in Rätseln sprechen? Ich hasse das. Ach, lasst mich allein, Sir. Morgen ist mein Hochzeitstag.«
In dieser Nacht nahm Dario sie auf jede Weise, auf die ein Mann eine Frau nehmen kann, und sie gab sich ihm bereitwillig hin. Beim letzten Mal, als die Sonne schon aufging, machte sie ihn mit dem Mund wieder hart, so wie Dorea es sie gelehrt hatte, und dann ritt sie ihn so wild, dass seine Wunde wieder zu bluten begann, und für einen süßen Augenblick lang konnte sie nicht unterscheiden, ob er in ihr war oder sie in ihm. Aber als die Sonne an ihrem Hochzeitstag aufging, erhob sich Dario Naharis, legte seine Kleidung an und schnallte sich den Schwertgurt mit den wollüstigen Frauen aus Gold um.
»Wohin gehst du?« fragte Dani ihn. »Ich verbiete dir, heute einen Ausfall zu machen.«
»Meine Königin ist grausam«, sagte ihr Hauptmann. »Wenn ich deine Feinde nicht erschlagen kann, wie soll ich mich dann amüsieren, während du vermählt wirst?«
»Bei Anbruch der Nacht werde ich keine Feinde mehr haben.«
»Der Tag dämmert gerade erst, süße Königin, der Tag ist lang. Es ist Zeit genug für einen letzten Ausfall. Ich bringe dir den Kopf des braunen Ben Flumm als Hochzeitsgeschenk.«
»Keine Köpfe«, beharrte Dani. »Einst hast du mir Blumen gebracht.«
»Soll Hizda dir Blumen bringen. Er wird sich zwar nicht selbst bücken, um dir Löwenzahn zu pflücken, aber er hat Diener, die das gern für ihn erledigen.«
»Darf ich mich entfernen?«
»Nein.«
Sie wollte, dass er blieb und sie im Arm hielt.
»Eines Tages wird er gehen und nicht zurückkehren«, dachte sie. »Eines Tages wird ihm ein Bogenschütze einen Pfeil in die Brust schießen, oder 10 Mann fallen mit Speeren und Schwertern und Äxten über ihn her, 10 möchte gern Helden.
5 von ihnen würden sterben. Doch das würde ihr die Trauer nicht erleichtern.«
»Eines Tages werde ich ihn verlieren, so wie meine Sonne meine Sterne. Aber bitte, Götter, nicht heute.«
»Komm zurück ins Bett und küss mich.«
Niemand hatte sie je so geküsst wie Dario Naharis.
»Ich bin deine Königin und befehle dir, mich zu ficken.«
Sie hatte es im Scherz gesagt, aber Darios Blick wurde bei ihren Worten hart. »Die Königin zu ficken ist die Aufgabe des Königs. Dein edler Hizda kann sich darum kümmern, sobald ihr verheiratet seid. Und wenn er sich für solche schweißtreibenden Arbeiten zu hoch geboren ist, hat der Diener,
die auch das gern für ihn erledigen werden. Oder vielleicht kannst du dir den dornischen Knaben samt seinem hübschen Freund ins Bett rufen. Wieso auch nicht?«
Er stolzierte aus dem Schlafzimmer.
»Er wird einen Ausfall machen«,
erkannte Dani.
»Und wenn er Ben Pflum erwischt, wird er auf dem Hochzeitsfest erscheinen und mir seinen Kopf vor die Füße werfen. Die Sieben mögen mich retten. Warum kann er nicht von höherer Geburt sein?«
Als er gegangen war, brachte Miss Sunday ihr eine einfache Mahlzeit aus Ziegenkäse und Oliven und süßen Rosinen.
»Euer Gnaden braucht mehr als Wein zum Frühstück. Ihr seid so ein winziges Ding, und heute braucht ihr sicher eure ganze Kraft.«
Darüber musste Daenerys lachen, weil es so ein kleines Mädchen gesagt hatte. Sie verließ sich so sehr auf die kleine Schreiberin, dass sie dabei oft vergaß, dass Miss Sunday gerade erst 11 geworden war. Sie teilten sich das Essen auf der Terrasse. Während Dani an einer Olive knabberte, sah das Mädchen von Naht sie aus Augen aus geschmolzenem Gold an und sagte,
»Es ist noch nicht zu spät, um Ihnen zu sagen, dass ihr euch gegen die Hochzeit entschieden habt.«
»Doch, ist es«,
dachte die Königin traurig.
»Hitzdas Blut ist uralt und edel. Durch unsere Verbindung verbinden sich auch meine Befreiten mit seinem Volk. Wenn wir eins werden, wird auch unsere Stadt eins.«
»Euer Gnaden liebt den edlen Hitzdar nicht. Diese hier denkt, ihr hättet lieber einen anderen zum Gemahl.«
»Heute darf ich nicht an Dario denken.«
»Eine Königin liebt, wen sie muss, und nicht, wen sie möchte.«
Ihr war der Appetit vergangen.
»Nimm das Essen fort«, befahl sie Miss Sunday. »Es ist Zeit für mein Bad.«
Später trocknete Jiki Daenerys ab und Irri kam mit ihrer Toka dazu. Dani beneidete die dothrakischen Zofen um ihre weiten Hosen aus Sandseide und ihre bemalten Westen. Sie hatten es viel kühler als sie in der Toka mit dem schweren Saum aus Jungperlen.
»Helft mir bitte, mich einzuwickeln. Mit all diesen Perlen komme ich alleine nicht zurecht.«
Eigentlich hätte sie sich auf die Heirat und die Hochzeitsnacht freuen sollen, das wusste sie. Sie erinnerte sich an ihre erste Hochzeitsnacht, als Khal Drogo ihr die Jungfräulichkeit unter fremden Sternen genommen hatte. Sie erinnerte sich daran, wie ängstlich sie gewesen war und wie aufgeregt. Würde es bei Hitzda ebenso sein?
»Nein, ich bin nicht mehr das Mädchen, das ich damals war.
Und er ist nicht meine Sonne, meine Sterne.«
Miss Sunday kam wieder aus der Pyramide auf die Terrasse.
»Retznack und Skaats erbitten die Ehre, euer Gnaden in den Tempel der Grazien zu geleiten. Retznack hat befohlen, euren Palankin bereitstellen zu lassen.«
Die Mirena ritten selten innerhalb ihrer Stadtmauern. Sie bevorzugten Palankine, Sänften und Tragsessel, die von Sklaven getragen wurden.
»Pferde beschmutzen die Straßen«,
hatte ihr ein Mann der Zax erklärt.
»Sklaven nicht.«
Dani hatte die Sklaven befreit, doch Palankine, Sänften und Tragsessel verstopften die Straßen wie zuvor, und keiner davon flog auf magische Weise durch die Luft.
»Der Tag ist zu heiß für die Enge eines Palankins«, sagte Dani. »Lasst meine Silberne satteln. Ich werde nicht auf dem Rücken von Trägern vor meinen hohen Gemahl treten.«
»Euer Gnaden«, sagte Miss Sunday, »diese hier ist untröstlich, aber in einer Toka könnt ihr nicht reiten.«
Wie so oft hatte die kleine Schreiberin recht. Die Toka war nicht für den Sattel bestimmt. Dani verzog das Gesicht.
»Wie du meinst. Trotzdem nicht den Palankin. Hinter diesen Vorhängen würde ich ersticken. Sie sollen einen Tragsessel bereithalten.«
Wenn sie schon Schlappohren tragen musste, sollten auch alle Kaninchen sie sehen. Als Dani unten ankam, gingen Retznack und Skahats auf die Knie.
»Euer Erhabenheit leuchtet so hell, dass ihr jeden Mann blenden werdet, der euch anzuschauen wagt«, sagte Retznack.
Der Seneschall trug eine Toka aus braunem Samt mit goldenem Saum.
»Hitzda zur Lorak darf sich überaus glücklich schätzen, euch zu heiraten, und ihr euch auch, wenn ich mir die Kühnheit dieser Bemerkung erlauben darf. Diese Heirat wird unsere Stadt retten, ihr werdet schon sehen.
Beten wir dafür.«
Ich möchte meine Olivenbäume pflanzen und sehen, wie sie Früchte tragen.
Spielt es eine Rolle, ob Hizdas Küsse mich nicht beglücken? Der Frieden wird mich beglücken. Bin ich eine Königin oder nur eine Frau?
Auf den Straßen wimmelt es von Menschen wie sonst nur von Fliegen.
Der Schurschädel trug einen schwarzen Faltenrock und einen Brustpanzer, dazu einen Messinghelm in Gestalt eines Schlangenkopfes unter dem Arm.
Soll ich mich vor Fliegen fürchten? Eure Messingtiere werden mich vor allen Gefahren beschützen.
In den unteren Stockwerken der großen Pyramide herrschte stets Dämmerlicht. Mauern von 9 Metern Durchmesser dämpften den Lärm der Straßen und sperrten die Hitze aus. Daher war es hier kühl und dunkel. Ihre Eskorte formierte sich innerhalb der Tore. Pferde, Maultiere und Esel hatten ihre Ställe in der Westmauer, Elefanten in der östlichen. Dani hatte mit der Pyramide 3 der sonderbaren riesigen Tiere in Besitz genommen. Sie erinnerten sie an haarlose graue Mammuts, obwohl ihre Stoßzähne gestutzt und vergoldet und ihre Augen traurig waren. Der starke Belvas aß Weintrauben. Barristan Selmy schaute einem Stallburschen zu, der den Gurt seines Apfelschimmels festzog. Die 3 Dornischen standen bei ihm und sprachen mit ihm, verstummten jedoch, als die Königin erschien. Ihr Prinz beugte ein Knie. »Euer Gnaden, ich bitte euch inständig, die Kräfte meines Vaters schwinden. Dennoch kämpft er mit derselben Entschlossenheit wie schon immer für eure Sache. Falls mein Benehmen oder meine Person euch in irgendeiner Weise missfallen haben, tut mir das sehr leid, aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, Sir, freut euch für mich«, sagte Daenerys. »Heute ist mein Hochzeitstag. In der gelben Stadt wird man tanzen, daran zweifle ich nicht.« Sie seufzte. »Erhebt euch, mein Prinz, und lächelt. Eines Tages kehre ich heim nach Westeros und erobere den Thron meines Vaters zurück. Dann werde ich Dorne um Hilfe ersuchen. Aber am heutigen Tag haben die Junkai meine Stadt mit Stahl eingeschlossen. Vielleicht sterbe ich, ehe ich meine 7 Königslande sehe. Hizda stirbt vielleicht ebenfalls. Oder Westeros wird von den Wellen verschlungen.« Dani küsste ihn auf die Wange. »Kommt. Es ist Zeit für die Hochzeit.« Sir Barristan half ihr auf den Tragsessel. Quentin gesellte sich wieder zu seinen dornischen Gefährten. Der starke Belvas brüllte, man solle die Tore öffnen. Und Daenerys Targaryen wurde hinaus in die Sonne getragen. Selmy gesellte sich auf seinem Apfelschimmel an ihre Seite.
»Sagt mir«, bat Dani, während die Prozession auf den Tempel der Grazien zusteuerte, »wenn mein Vater und meine Mutter frei ihren Herzen hätten folgen können, wen hätten sie geheiratet?«
»Das ist schon lange her. Euer Gnaden werden sie nicht kennen.«
»Ihr jedoch kennt sie, sagt schon.«
Der alte Ritter neigte den Kopf.
»Die Königin, eure Mutter, war stets sehr auf ihre Pflicht bedacht.«
In seiner Rüstung aus Gold und Silber sah er stattlich aus. Sein weißer Mantel floss ihm über die Schultern, aber er klang wie ein Mann, der Schmerzen leidet, so als würde er mit jedem Wort einen Nierenstein ausscheiden.
»Als Mädchen allerdings war sie einmal sehr vernarrt in einen jungen Ritter aus den Sturmlanden, der auf einem Turnier ein Zeichen ihrer Gunst trug und sie zur Königin der Liebe und Schönheit krönte. Eine kurze Geschichte.«
»Was ist mit diesem Ritter geschehen?«
»An dem Tag, an dem eure hohe Mutter euren Vater heiratete, hat er die Lanze abgelegt. Später wurde er zutiefst fromm, und es heißt, nur die Jungfrau habe Königin Raella in seinem Herzen ersetzen können. Natürlich war seine Leidenschaft aussichtslos. Ein Ritter mit Landbesitz ist kein passender Gemahl für eine Prinzessin von königlichem Geblüt. Und Dario Naharis ist nur ein Söldner, der sich nicht einmal die goldenen Sporen eines Ritters mit Landbesitz anschnallen dürfte.
Und mein Vater? Gab es eine Frau, die er mehr liebte als seine Königin?
Sir Barristan rutschte im Sattel hin und her.
Nicht liebte. Vielleicht wäre begehrte ein besserer Ausdruck, aber es waren nur Küchengerüchte, das Geschwätz von Waschweibern und Stallburschen.
Ich will es wissen. Ich habe meinen Vater nicht kennengelernt. Ich will alles über ihn wissen, das Gute und alles andere.
Wie ihr befehlt.
Der weiße Ritter wählte seine Worte mit Bedacht.
Prinz Aerys, als Jüngling war er sehr angetan von einer gewissen Dame aus Casterly Rock, einer Base von Tywin Lannister. Als sie und Tywin heirateten, hat euer Vater bei der Hochzeit zu viel Wein getrunken, und man hörte ihn sagen, es sei eine große Schande, dass man das Recht des Lehnsherrn auf die erste Nacht abgeschafft habe. Ein Scherz aus Trunkenheit nicht mehr. Doch Tywin Lannister war nicht der Mann, der solche Worte vergaß, und auch nicht die Freiheiten, die sich euer Vater während des Bettens erlaubte.
Er errötete.
Ich habe zu viel gesagt, euer Gnaden, ich...
Gütige Königin, was für ein Zufall! Eine andere Prozession fand sich neben der ihren ein, und Hitzda zur Lorak lächelte sie aus seinem Tragsessel aus an.
Mein König.
Dany fragte sich, wo Dario Naharis war und was er machte.
Wenn dies eine Geschichte wäre, würde er gerade in dem Moment herangaloppiert kommen, in dem wir den Tempel erreichen und Hitzda herausfordern, um meine Hand zu kämpfen.
Seite an Seite durchquerten die Prozessionen der Königin und die von Hitzda zu Lorak langsam Meereen, bis schließlich der Tempel der Grazien vor ihnen aufragte. Seine goldenen Kuppeln funkelten in der Sonne.
»Wie schön«,
versuchte sich die Königin einzureden, aber in ihr steckte ein törichtes kleines Mädchen, das nicht anders konnte, als nach Dario Ausschau zu halten.
»Wenn er dich lieben würde, würde er kommen und dich mit dem Schwert entführen, so wie Rhaegar es mit seinem Mädchen aus dem Norden getan hat«,
beharrte das Mädchen in ihr. Doch die Königin wusste, wie dumm das war. Selbst ihr Hauptmann war nicht verrückt genug, so etwas zu versuchen. Die Messingtiere würden ihn niedermachen, ehe er auch nur 100 Schritt an sie herangekommen wäre. Galazagalare erwartete sie vor den Tempeltüren inmitten ihrer Schwestern in Weiß und Rosa und Rot, Blau und Gold und Violett.
Es sind weniger als sonst.
Dany suchte nach Ezzara und entdeckte sie nicht.
Hat die Rote Ruhe auch sie geholt?
Obwohl die Astapori auf Befehl der Königin vor den Mauern verhungerten, hinderte das die Rote Ruhe nicht daran, sich innerhalb der Mauern auszubreiten. Viele hatten sich angesteckt, befreite Söldner, Messingtiere und sogar Dothraki, obwohl die Unbefleckten bislang verschont geblieben waren. Sie betete, dass sie das Schlimmste hinter sich hatten. Die Grazien brachten einen Stuhl aus Elfenbein und eine goldene Schale. Anmutig hielt Daenerys Targaryen ihre Tokar, damit sie nicht auf die Fransen trat, und ließ sich auf dem prächtigen, mit Samt bezogenen Stuhl nieder. Hitzda zu Lorak ging auf die Knie, band ihre Sandalen los und wusch ihr die Füße, während 50 Eunuchen sangen und 10.000 zuschauten.
»Er hat sanfte Hände«,
dachte sie, während warme Duftöle zwischen ihren Zehen rannen.
»Wenn er auch ein sanftes Herz hat, werde ich ihn mit der Zeit vielleicht sogar lieb gewinnen.«
Als ihre Füße sauber waren, trocknete Hitzda sie mit einem weichen Tuch, zog ihr die Sandalen wieder an und half ihr auf. Hand in Hand folgten sie der grünen Grazie in den Tempel, wo die Luft von Weihrauch geschwängert war und die Götter von Gies in Schatten gekleidet in ihren Nischen standen. 4 Stunden später verließen sie den Tempel als Mann und Frau, aneinandergebunden an Hand und Fuß mit Ketten aus gelbem Gold.